jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Sie hören den Kurier.
Nach über 2 Jahren Krieg in der Ukraine wählt Russland ab heute 3 Tage lang einen Präsidenten. Der Sieger steht allerdings bereits fest und heißt wenig überraschend Wladimir Putin. Er wird sich voraussichtlich ein Rekordergebnis bescheinigen lassen. Wie diese Wahl abläuft, vor allem auch in den völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Gebieten und was diese Wahl so unfair macht, erklärt heute Evelyn Peternell, Kurier-Außenpolitik-Redakteurin. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Freitag, der 15. März und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. So gut wie niemanden in Russland kann entgehen, dass von heute bis Sonntag die Präsidentenwahlen stattfinden. Zumindest nicht in der Hauptstadt Moskau. Unzählige Plakate, Video-Walls und Hinweise sind auf Hauswänden, Bussen und Co. zu finden. Auch in den Unternehmen oder in den Universitäten werden die Mitarbeiterinnen und Studentinnen, vielen Berichten zufolge, dazu aufgefordert, wählen zu gehen. Und meistens wird auch klar vermittelt, wo sie ihr Kreuzchen machen sollen. Bei Amtsinhaber Wladimir Putin. Der 71-Jährige will sich dieses Wochenende als Präsident bestätigen lassen und sich damit seine sage und schreibe 5. Amtszeit sichern. Wie diese Scheinwahl abläuft, nämlich vor allem in den völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Gebieten, was diese Wahl so unfair macht und was jenen droht, die gegen Putin protestieren könnten, bespreche ich jetzt mit Evelyn Peternell, Kurier-Außenpolitik-Redakteurin. Hallo Evelyn.
Hi.
Evelyn, nach über 2 Jahren Angriffskrieg auf die Ukraine wird ab heute bis Sonntag in Russland ein neuer Präsident gewählt. Wobei neu kann man nicht ganz sagen, weil es ist ja eigentlich schon fix, dass Wladimir Putin wieder gewinnen wird und sich damit seine 5. Amtszeit sichern wird. Wie wird denn diese Wahl ablaufen in Russland?
Du hast ja schon gesagt, das ist eine 3-tägige Wahl. Das ist für unsere Standards ein bisschen ungewohnt, würde ich sagen. Es ist 3-tägig deswegen, damit möglichst viele Menschen zur Stimmabgabe kommen. Das klingt per se jetzt sehr nett und sehr freundlich und sehr demokratisch, ist es aber nicht, weil das öffnet natürlich auch ganz viel Raum für Manipulationen. Mhm. Und die Stimmabgabe funktioniert prinzipiell gleich wie bei uns. Also die Menschen sind aufgerufen, ins Wahllokal zu gehen. Man kann auch elektronisch seine Stimme abgeben. Das bietet noch mehr Raum für Manipulationen, sagen Experten. Und am Sonntagabend wird das Ergebnis feststehen, dass, wie du schon richtig gesagt hast, ziemlich sicher Wladimir Putin heißen wird.
Mhm. Bei dieser Wahl können ja mehr als 112 Millionen Menschen ihre Stimme abgeben. Darunter auch, und das finde ich sehr spannend, 4,5 Millionen Menschen in den völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Gebieten. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, es gibt mittlerweile schon Bilder von dort. Dort hat der Urnengang ja bereits heute begonnen. Mhm. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie läuft dort die Wahl ab?
Also in den besetzten Gebieten gibt es sowas wie eine Russifizierung. Heißt das, die Leute werden mit einem russischen Pass ausgestattet, beziehungsweise werden sie dazu gedrängt, den zu nehmen, damit sie eben auch wählen können. Und das Ganze soll so eine quasi Legitimierung neben der, also die Annexion ist das eine, aber wenn quasi die Leute den Putin dort wählen, dann schaut es auf jeden Fall nach innen hin so aus, als würden sie auch gerne zu Russland gehören. Das ist sogar der Gedanke dahinter. Und damit die Leute auch wählen gehen, also es kann ja auch sein, dass du deinen Pass zu Hause und eigentlich interessiert es dich nicht zu wählen. Außerdem hast du Angst, dass du dich dann der Kollaboration schuldig machst. Mhm. Das kommt ja noch dazu. Deswegen schicken die Wahlkommissionen von Tür zu Tür. Also da klopfen tatsächlich die nächsten 3 Tage lang Leute an die Tür und die sind teilweise auch mit Maschinengewehren ausgestattet.
Also das heißt, da wird man auf jeden Fall auch zum Wählen gedrängt?
Auch ganz genau. Möglicherweise auch, also den Leuten wird sicher gesagt, welche Stimmabgabe die bessere ist. Mhm. Wie das genau abläuft, kann ich nicht sagen, ich bin nicht dort, aber die paar Informationen, die man aus den besetzten Gebieten bekommt, die klingen nicht besonders freundlich, sagen wir mal so.
Es gibt ja auch außerhalb der besetzten Gebiete Berichte, und zwar zahlreiche, dass die Leute zum Wählen gedrängt werden. Also ich habe auch gelesen, da wird mit Kündigung gedroht und es wird doch sehr eindringlich erzählt, wen man denn jetzt wählen soll. Genau. Das Ganze lässt sich natürlich jetzt nicht unabhängig überprüfen, aber dass es so viele Berichte gibt, zeigt schon, da muss zumindest irgendwo was dran sein, oder?
Genau, also es gibt, das ist nicht nur bei diesen Wahlen so, das ist schon die letzten Wahlen so gewesen, das ist eigentlich jede Wahl so gewesen. Es gibt massiven Druck von oben, also es gibt seitens des Kremls an die Regionalregierungen und an die Verwaltungen immer so Vorgaben, wie viel Prozent erreicht werden müssen. Jetzt nicht nur Prozent, die den Putin wählen, sondern es geht auch um die Wahlbeteiligung, dass möglichst viele Leute zur Urne gehen, damit halt gezeigt wird, wir sind ein demokratisches Land. Das ist natürlich pseudodemokratisch, das Ganze. Und das hängt dann wiederum daran, also der Leute im Staatsdienst, denen wird ganz klar gesagt, wenn du nicht wählen gehst, dann werden dir irgendwelche Nachteile daraus erwachsen. Studenten, die dann keinen Studienplatz mehr bekommen. Also jeder, der irgendwie vom öffentlichen System abhängt, und das ist in Russland praktisch jeder, hat irgendwo einen Hebel, an dem man drücken kann, damit er sein Kreuz dort macht, wo es für den Kreml richtig ist.
Kommen wir nochmal ganz kurz zu den Wahlen in diesen besetzten Gebieten. Die Wahlen dort sind völkerrechtswidrig, das heißt, sie sind international nicht anerkannt. Hat das irgendwie eine Folge?
Also international werden die Wahlen auch nicht anerkannt werden, also das Ergebnis. Es kann sogar sein, dass die gesamte Wahl von gewissen europäischen oder westlichen Playern nicht anerkannt wird, weil eben damit zu rechnen ist, dass sie so massiv manipuliert ist. Es gibt auch keine Wahlbeobachter. Also die OSZE zum Beispiel, die das normalerweise wahrnimmt, die ist nicht dabei, obwohl Russland nach wie vor Mitglied bei der OSZE ist. Wahlbeobachter kommen nur aus Aserbaidschan, Kasachstan, aus Serbien schickt welche, die AfD schickt welche, also auch Parteien, die irgendwie mit Russland verbandelt sind, aber die jetzt auch nicht gerade für die Einhaltung von demokratischen Standards stehen. Eine Konsequenz wird das international nicht haben, weil selbst auch die Besetzung der Gebiete ist natürlich, ist ja illegitim, aber Putin kann so und so schalten und walten, wie er will, weil das Ganze ja kriegerisch erobert worden ist.
Du hast jetzt vorher schon gesagt, das ist eigentlich nichts Neues. Auch wenn man auf die vergangenen Wahlen zurückblickt, dann ist schon ersichtlich, das waren alles eher Scheinwahlen. Das waren keine fairen, keine demokratischen Wahlen. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer erzählen, jetzt abgesehen von dem immer sehr guten Ergebnis, das Putin da bekommen hat, woran war denn ersichtlich, diese Wahlen sind unfair und das sind eigentlich Scheinwahlen?
Also es gab teilweise Berichte von Wahlbeobachtern, auch Videos, wo man gesehen hat, dass die Wahlkommission, die im Dienste der Regierung, nicht der Regierung, aber der Behörden da saß, einfach die Wahlzettel selbst ausgefüllt hat, gestempelt hat, in die Urne geschmissen hat. Das haben halt Leute beobachtet, ins Netz gestellt. Das Team Nawalny war da zum Beispiel immer sehr, sehr, sehr aktiv. Es gibt eine Organisation in Russland, die heißt Golos, das heißt Stimme. Die machen auch nichts anderes als genau das und die dokumentieren wirklich jede Fälschung. Und davon gibt es einfach abertausende Berichte in den letzten Jahren.
Also sehr plakativ das Ganze.
Ja, teilweise hat man sogar das Gefühl, sie scheren sich gar nicht mehr darum, das zu verheimlichen, weil es eh irgendwie jeder weiß. Das ist aber wieder von Region zu Region unterschiedlich. Also es gibt Regionen, da sind die Leute auch mehr auf Krawall gebürstet. Die regen sich leichter auf. Also im fernen Osten beispielsweise, also wenn man da irgendwo Richtung Kamtschatka geht, da ist Moskau so weit weg. Da ist dann oft die Wut auf die lokale Behörde wegen irgendwas anderem da. Und da sind die Leute irgendwie mehr outspoken. In Moskau und in Petersburg natürlich auch. Da hast du vergleichsweise noch mehr Anhänger der Opposition, die sich irgendwie um das bemühen. Und dann gibt es wieder Regionen, wo das einfach passiert und keiner schert sich drum.
Gab oder gibt es bei dieser Wahl überhaupt irgendwelche Gegenkandidaten und vor allem Gegenkandidaten, die tatsächlich irgendwie auch eine Bedeutung hätten?
Also es gibt offiziell am Wahlzettel stehen 4 Personen. Neben Putin, der als unabhängiger Kandidat übrigens antritt, schon immer.
Auch spannend, okay.
Ja, weil er ist ja quasi überparteilich, er ist ja für alle da. Das soll das damit sehr signalisieren. Und das ermöglicht auch allen Parteien ihn zu unterstützen, muss man sagen. Das ist Teil des Systems. Dann gibt es 3 Kandidaten, die sind von 3 in der Duma vertretenen Parteien. Das nennt sich aber so, das ist Systemopposition. Also das ist keine ernsthafte Opposition, sondern das sind so Scheindemokraten. Der Kandidat, der von den Kommunisten in die Wahl geschickt wird, beispielsweise ist ein Hinterbänkler, den man nicht wirklich kennt, der sogar gemeint hat, Putin kann man bedenkenlos wählen, er ist froh, wenn er der Präsident bleibt. Dann die Liberaldemokraten, das sind die Rechtsextremen im Parlament, in der Duma. Den Kerl kennt man auch ziemlich gut, der ist so das Enfant terrible der russischen Politik. Das ist auch derjenige, der bei den letzten Enthüllungen über die Verbindungen zu Österreich da eine Rolle gespielt hat, dass diesen Schattengeheimdienst, den die Karin Kneißl da hätte aufbauen sollen, das war der Kerl, der auf sie angesetzt war, Leonid Slutsky heißt der. Der hat auch so ganz viele Verfahren wegen sexueller Belästigung schon hinter sich und so, also eine schillernde Figur. Und dann gibt's einen Kandidaten, der ist so ein bisschen progressiv, der sagt, er wäre für Friedensverhandlungen mit der Ukraine, aber es ist
ja, also doch ein bisschen andere Töne.
Ganz ein bisschen andere Töne, aber der ist auch Systemopposition, die Partei ist auch Putin treu und der sagt natürlich auch, dass Putin der einzig legitime Präsident ist. Durch die Blume, aber der ist derjenige, der vermutlich die Proteststimmen irgendwie kanalisieren kann.
Ja.
Und das hat aber auch System, also es gibt immer einen Kandidaten dabei, der ein bisschen bisschen für die Jungen, für die Progressiven.
Man muss den Schein ja wahren.
Genau. Der ins Rennen geht, das war bei der letzten Präsidentschaftswahl, war das Xenia Sobchak, die schon als deutlich oppositioneller aufgetreten ist als der jetzige Kandidat. Die hat aber auch nicht wahnsinnig viel Prozent erreicht. Wie viel gesteuert war, wie viel nicht, weiß man nicht. Und der einzig wirkliche Oppositionskandidat, der angetreten wäre, das wäre Boris Nadjestin, der ist vor einigen Wochen vom Wahlzettel gestrichen worden, angeblich, weil er für seine Unterstützungserklärungen Stimmen von Toten deklariert haben soll. Das ist aber auch eine Begründung, die hat man schon mehrfach gehört in Russland.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Inwiefern spielt denn jetzt bei dieser Wahl, wir haben es eingangs schon gesagt, seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine sind jetzt schon über 2 Jahre vergangen, inwiefern spielt denn der Ukraine-Krieg eine Rolle bei dieser Wahl?
Das ist ganz interessant, weil der Gesellschaftsvertrag, den Putin mit der Bevölkerung geschlossen hat, die letzten 20 Jahre, der hieß eigentlich, ich lasse euch in Frieden, ihr könnt tun, was ihr wollt, aber dafür lasst ihr mich auch in Frieden, ich mache meine Dinge. Das hat relativ gut funktioniert, weil die Wirtschaft floriert hat. Seit dem Angriffskrieg hat sich das aber massiv verändert. Also der Angriffskrieg hat eine direkte Auswirkung auf die Bevölkerung. Es gibt eine große Inflation, es gab eine Teuerung wie bei uns. Die Sanktionen sind spürbar, auch wenn sie das System nicht zu Fall gebracht haben. Und dementsprechend wird der Krieg auch thematisiert. Am Anfang wurde er als Spezialoperation quasi unter den Teppich gekehrt. Mittlerweile ist er aber großes Thema, auch in den Medien. Und er ist irgendwie zu einer nationalen Idee erwachsen. Also es ist wichtig, dass Russland diesen Krieg gewinnt, dass Russland wieder jemand ist, ein großer Player auf der internationalen Bühne. Und das hat Putin zu so einem großen Thema gemacht, dass er es nicht mehr wieder abräumen kann.
Mhm. Aber da auch gleich die Frage, wie wichtig ist denn jetzt die Wahl für die Kriegsführung von Putin? Also er muss ja jetzt gute Ergebnisse erzielen, auch um seine starke Machtposition zu demonstrieren, auch was jetzt den Krieg betrifft.
Das stimmt,
aber natürlich kommt ihm da die Wahl auch gelegen.
Genau, also es ist ja nicht so, dass er Angst haben müsste, dass er nicht gewählt wird. Er hätte vermutlich nicht mal unter freien Bedingungen müsste er Angst haben, gewählt zu werden, weil tatsächlich ein großer Teil der Bevölkerung hinter ihm steht, durch Propaganda, durch Repression etc. Aber natürlich kommt ihm der Termin gelegen. Er kann sich bestätigen lassen im Amt. Er kann sagen, also es geht ja wirklich um gewisse Zahlen. Die sind nicht offiziell kommuniziert, aber es muss irgendwas über 80% sein. Mhm. Bei der Wahlbeteiligung, die letzte Wahlbeteiligung war bei 65 oder so ähnlich.
Das 67,5,
muss, ja. Du weißt besser. Die sollte natürlich besser noch drüber sein. Also das Ergebnis sollte besser sein als beim letzten Mal.
Damit er demonstrieren kann, genau. Ich habe immer noch meine Machtposition und
völlig
ich bin
richtig.
Immer noch...
Und in den besetzten Gebieten muss es besonders gut sein. Weil der Grund des Krieges war eine Befreiungsaktion. Es hieß ja immer, die Ukrainer wollen bei Russland dabei sein und das ist dann quasi, da wird gezeigt, das war richtig und das, was wir die letzten 2 Jahre gemacht haben, die vielen, vielen Toten, die nach Russland zurückgekehrt sind, zurückgeschickt wurden, die hatten ihre Berechtigung.
Trotzdem gibt es ja nicht nur Leute, die Putin unterstützen, ganz im Gegenteil, es gibt auch immer wieder welche, die zu Protesten aufrufen, so vor allem die Anhänger des kürzlich verstorbenen Kreml-Kritikers Alexei Nawalny, die haben ja aktiv aufgerufen, protestiert bei den Wahllokalen. Auch andere haben dazu aufgerufen. Gibt es da jetzt schon so ein erstes Stimmungsbild? Ist es da schon zu Protesten gekommen? Beziehungsweise wird es da in den nächsten 2 Tagen doch noch zu Protesten kommen?
Also es wird kleinräumig ganz sicher Proteste geben. Es ist aber schon die letzten Tage so gewesen, dass in den größeren Städten überall massive Polizeipräsenz war, genau um das zu unterbinden. Es war ja auch beim Nawalny-Begräbnis, wurden die Leute kaum vorgelassen, um Blumen niederzulegen, damit keine Bilder entstehen, die irgendwie eine Antipathie zu Putin sichtbar machen. Das Team Nawalny hat dazu aufgerufen, dass am Sonntag um 12 Uhr Moskauer Zeit alle Kreml-Kritiker sich in den Wahllokalen versammeln, damit ein Bild von langen Schlangen entsteht, wo eben sichtbar ist, wir sind dagegen. Wenn man sich jetzt aber dann ausrechnet, wie viel Prozent der Bevölkerung tatsächlich gegen Putin ist, dann sind das pro Wahllokal vermutlich nicht irrsinnig viele. Es kann sein, dass es in Moskau ein paar Bilder geben wird, es kann sein, dass es in Petersburg so weit kommt. Dass es so wirklich zu Massenprotesten kommt wie 2012 nach der gefälschten Präsidentschaftswahl, das ist absolut unwahrscheinlich, leider Gottes.
Vor allem wahrscheinlich auch deswegen, weil nach dem Tod von Alexei Nawalny ist ja ein Exempel statuiert worden. Da ist ja ganz klar gezeigt worden, wir lassen nicht zu, dass Protest aufkommt, oder?
Ganz genau. die Leute wissen ja auch, also es reicht ja ein Posting auf Social Media, ja, wo du nur eine Friedenstaube postest und du kannst dafür ins Gefängnis gehen. Dementsprechend ist sich bei einem Wahllokal hinstellen, wo man öffentlich sichtbar ist und, keine Ahnung, Nein zum Krieg als Schild hochzuhalten, das ist mit mehreren Jahren Gefängnis geahndet. Man muss schon sehr mutig sein, um das zu tun. Und weil es immer heißt, die Russen sind ein apathisches Volk, das sich nicht auf die Hinterbeine stellt, dazu muss man auch sagen, wer macht das schon, wenn sein eigenes Leben quasi davon bedroht ist.
Mhm. Dann abschließend noch ganz kurz, du hast schon gesagt, bis Sonntag wird gewählt, dann wird das Ergebnis feststehen. Wie wird es dann danach weitergehen? Vielleicht noch kurz angerissen, was bedeutet denn eine fünfte Amtszeit Putin? Vor allem, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Was steht da am Programm?
Also Programm in dem Sinn hat Putin keines. Also er hat das Programm, mit dem er eine Wahl geht, ist eigentlich jedes Mal das Gleiche. Es geht darum, dass er mehr Renten, mehr Sozialausschüttungen etc. verwirklicht, wird davon relativ wenig. Das, was für alle Experten ersichtlich ist, ist, dass die Art von Repression, die es bisher gab, sich sicherlich nicht abschwächen wird, sondern im Gegenteil. Jetzt wird den Menschen so eine gewisse Art von Freiheit zugestanden, also den Schein von Demokratie quasi. Ja. Aber ich bin auch relativ sicher, also dass Russland sich von einer sehr starken Autokratie noch weiter in eine Richtung Diktatur verwandeln wird in den nächsten Jahren. Eben dann, wenn Putin quasi mit 85% Zustimmung im Rücken weiter im Kreml regieren darf und es niemanden gibt, der ihm das streitig macht.
Die Frage ist also nicht mehr, ob Putin Präsident wird, sondern nur noch, wie hoch die Wahlbeteiligung sein wird und wie hoch die Zustimmungswerte sein werden, die dann rauskommen. Wobei man eben sagen muss, auch da eben, es ist eine Scheinwahl. Mhm. Ich sage trotzdem an dieser Stelle, danke, dass du dir Zeit genommen hast für die Analyse, Evelyn.
Sehr gerne.
Mehr zu dem Thema lest ihr wie immer auf kurier.at. Und hier gibt's jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Die Polizei in Niederösterreich hat eine internationale Drogenschmugglerbande gefasst. Die Bande soll riesige Mengen Drogen geschmuggelt und verkauft haben. Die Polizei fand 137 Kilo Kokain. Der Großteil davon war in Holzbrettern versteckt. Bei einer Kontrolle im September 2023 am Hamburger Hafen fanden Zollbeamte diese Holzbretter. Sie wurden nach Österreich gebracht und von Spezialisten der niederösterreichischen Kriminalpolizei untersucht. Die Polizei nahm 9 Verdächtige fest. Innenminister Gerhard Karner von der ÖVP sprach von einem großen Erfolg. Und in Österreich gibt es immer mehr Masernfälle, innerhalb einer Woche fast 50 neue. Insgesamt gibt es bei uns mittlerweile 267 bestätigte Masernfälle. Masern sind sehr ansteckend, es gibt jedoch eine Impfung gegen sie. Empfohlen werden 2 Impfungen ab dem 9. Monat. 15.500 Kinder unter einem Jahr hatten 2022 aber gar keine Masernimpfung erhalten. Experten sind daher besorgt, sie rufen dringend dazu auf, sich gegen Masern impfen zu lassen. Und heute gibt's noch was Nettes zum Abschluss. In Australien ist eine riesengroße Heidelbeere gefunden worden. Sie wiegt 20,4 Gramm und ist fast so groß wie ein Tennisball. Sie ist die schwerste Heidelbeere der Welt. Die Heidelbeere schafft es damit ins Guinness-Buch der Rekorde. Der bisherige Rekord lag bei 16,2 Gramm und stammte aus dem Jahr 2020. Normalerweise wiegt eine Heidelbeere nur zwischen 1 und 3,5 Gramm. Die neue Weltrekord-Heidelbeere wurde im November auf einer Farm im australischen Bundesstaat New South Wales gepflückt. Während der genauen Prüfung wurde die Heidelbeere in einer Tiefkühltruhe gelagert. Damit war es für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr natürlich auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und vor allem ein erholsames Wochenende. Bis bald.